Turi 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken.
Herzlich willkommen zum Turi 2 Club Sandwich, unserem Infosnack am Mittag. Unser Thema in der kommenden guten Stunde: Clickbaiting und Sensationsjournalismus. Wie viel Mitschuld tragen Werbungtreibende und wie können sie Teil der Lösung werden? Auf dem Podium sind Jörg Hove von Daimler, Thomas Vogt von Otto sowie Wolfgang Pscheid von Mediascale. Im Laufe des Talks schaltet sich auch Moderatorin Dunja Hayali ein und diskutiert mit. Aufgezeichnet haben wir das Gespräch am 28. April und durch die Sendung führen Christian Faltin und Peter Turi.
Guten Mittag, herzlich willkommen an den Empfangsgeräten draußen im Lande. Christian, was machen wir hier und heute?
Hallo Peter, wir sprechen über die aktuelle Lage des Journalismus und wir sprechen darüber, ob und wie Werbungtreibende mitverantwortlich dafür sind. Und das alles im Rahmen des Mittwochmittag-Media-Talks, den die Media Plus alle zwei Wochen hier auf Clubhouse veranstaltet.
Ich freue mich, dass Turi 2 zum zweiten Mal dabei sein darf und wir übernehmen es, einen Podcast und einen Nachbericht zu produzieren, damit nicht ganz in den Wind gesprochen ist. Wir nennen diese Veranstaltung übrigens Club Sandwich, weil es so eine Art Infohappen für zwischendurch ist und auch weil wir glauben bei Turi 2, dass die Zukunft des Verlags eigentlich die Community oder der Club ist, weil Leute lieber sich einbringen, als immer nur belehrt zu werden. Christian, stellst du mal unsere Gäste vor oder fängst an damit?
Gerne. Also um Brain Food zu kriegen und am Club-Sandwich-Bild zu bleiben, haben wir uns zwei Kollegen eingeladen, die in ihrer Vita Journalismus und Kommunikation und jede Menge Erfahrung verbinden. Ich fange mal mit Thomas Vogt an. Thomas ist nicht nur seit mittlerweile 17 Jahren für die Unternehmenskommunikation der Otto-Gruppe zuständig. Er hat auch genauso lange, nämlich 17 Jahre, als Journalist gearbeitet, meistens als Chefredakteur bei der W&V, bei Horizont und bei Impulse. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
Hallo ihr Lieben, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, dann stelle ich mal den Jörg Hove vor. Jörg, du bist der Haudegen unter den Unternehmenssprechern in Deutschland, wenn ich das so sagen darf.
Mhm.
Als Journalist hast du für die ARD das erste, das Boulevardmagazin Brisant entwickelt. Du warst Chefredakteur bei Sat.1 und vor 17 Jahren bist du in die PR gewechselt, zunächst bei Karstadt Quelle -Arcandor. Seit 2008 bist du der oberste Sprecher bei Daimler und du giltst, wenn ich das sagen darf, als Meister der gelassen ausgesprochenen, großen, oft auch kritischen Worte zur Branche. Willkommen, Jörg Hove.
Ja, vielen Dank für das Lob. Ich freue mich immer, wenn wir offen reden können, auch bei solchen Veranstaltungen wie hier. Und dann kann man sich ruhig mal den Mund verbrennen, das geht schon.
Ja, der dritte in der Runde ist unser heutiger Gastgeber, beziehungsweise nicht nur heute, sondern meistens sonst auch, Wolfgang Pscheid, Geschäftsführer bei der Mediascale, einer Mediaagentur, die zur Media Plus Gruppe gehört und damit auch zur großen Serviceplan Gruppe. Und Wolfgang hat auch den Impuls für unser heutiges Thema geliefert. Servus, Wolfgang.
Hallo, ich freue mich.
So, wir müssen reden. Gibt es einen Qualitätsverlust im Journalismus? Das ist unser erstes Thema. Und dazu sind ja Jörg Hove und Thomas Vogt als Seitenwechsler, die jetzt seit 17 Jahren beide den Journalismus von der anderen Seite betrachten, sicher die richtigen Leute.
Wenn wir die Frage stellen, dann wollen wir aber auch nach den Ursachen fragen. Warum geht es womöglich als These bergab mit dem Journalismus oder mit der Qualität der Meinungsbildung? Liegt es an den sinkenden Erlösen der Medien oder vielleicht an der Digitalisierung, die in Summe dazu führt, dass die Werbegelder eben verstärkt zu Google, Amazon und Facebook wandern und das Oligopol dort stärken?
Stichwort Google, die haben heute riesen unfassbare Gewinne und Zuwächse wieder gemeldet. Milliarden. Also das sind wirklich Quoten, die wachsen jetzt auch in dieser Digitalisierung durch die Pandemie. Das ist schon unfassbar. Ne?
Ja, 18 Milliarden Gewinn in einem Quartal.
Wahnsinn. Und mit riesen Steigerungsraten noch. Ja. Mal, ne? So, welche Rolle spielt bei dieser Entwicklung das Clickbaiting? Also bei der Entwicklung, dass immer mehr Geld bei den großen Netzwerken landen und immer weniger bei den Medien, bei den klassischen Medien und deshalb der Journalismus immer ausgezehrter wird. Also Clickbaiting definiere ich mal als das bewusste Überziehen und Verdrehen von Informationen zum Zweck des eigenen Geschäfts. Und da kommt die Frage ins Spiel und dafür sind wir hier heute auch vor allem da, sind vielleicht die Unternehmen mitschuld an diesem Qualitätsverlust, weil sie all ihre Werbegelder mehr und mehr in die digitalen Medien geben, Clickbaitern auch, Influencern und immer weniger bei den Qualitätsmedien hängen bleibt.
Ja, und dafür ist auch der Wolfgang dabei, nämlich zu fragen, ob die Werbungtreibenden und ihre Mediaagenturen vielleicht helfen können, dass die Werbegelder künftig einen guten, Klammer auf, ethisch sauberen Journalismus unterstützen, was das ist, werden wir noch besprechen, und eben nicht das Gegenteil machen. Ganze Menge Themen, Peter, kriegen wir das alles in einer knappen Stunde unter?
Wenn wir jetzt loslegen, auf jeden Fall. Lieber Jakove, gibt es denn einen Qualitätsverlust im Journalismus?
Ja, ich tue mich schon allein mit dem Begriff Qualitätsjournalismus schwer. Wer beurteilt und wer sagt mir, was noch Qualität ist und wann ist, sind die gelogenen Geschichten von Relotius Qualitätsjournalismus gewesen? Bestimmt nicht. Wir haben aber eigentlich schon eine Entwicklung lange vor dem eigentlichen Clickbaiting, das wir hier diskutieren, im Yellow-Bereich, wo wir eine Reihe von Printerzeugnissen haben, die seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten, mit Überschriften arbeiten, die im Inhalt der Hefte überhaupt nicht gedeckt sind. Ein dunkles Geheimnis bei dem Freund von Helene Fischer. Er trägt jetzt eine Brille, wie man dann im Innenteil erfährt. So die Aktuelle oder Freizeiträtselreview oder wie sie alle heißen. Das ist das eine. Das andere, was ich eben feststelle, ist für mich persönlich, für die Häuser, für die ich gearbeitet habe, dass es immer mehr Leute gibt, die immer weniger über von den Sachen wissen, über die sie berichten und sich auch wenig reinbohren. Und Recherche für manche ein Fremdwort ist. Und viele Journalisten kommen auf uns zu, viele meiner Kollegen, und haben ihre Geschichte schon fertig und wir sind nur noch die Stichwortgeber dann für ein Ding nach dem Motto, wollte sich dazu nicht äußern oder konnte bestätigen oder so. Und das ist ein Trend, der setzt sich immer weiter fort.
War das denn jemals anders? Also hast du noch andere Zeiten erlebt, Jörg, wo die Leute mehr Zeit hatten, die Journalisten, wo du sie vielleicht abbringen konntest von ihren Thesen? Sind wir eine Gesellschaft, die immer mehr an ihren Thesen festhält und immer weniger kommuniziert? Ist das also wirklich feststellbar?
Ich habe ja nun irgendwie bald 40 Berufsjahre auf dem Buckel und in der Tat gab es eine Zeit, wo man unter drei oder mit einem gewissen Tiefgang eine ganze Menge anbringen konnte. Wir versuchen das heute immer noch, manchmal klappt es noch, aber häufig auch nicht. So, und wo man sich öffnet. Heute ist man als PR-Mensch eines Unternehmens immer in der Situation, dass man sagt, ich muss ganz besonders vorsichtig sein. Und ich habe auch schon Situationen erlebt, wo Qualitätsmedien wie die Zeit sich bei mir gemeldet haben mit einer relativ aufwendigen Geschichte und 1000 Fragen plötzlich gekriegt habe. Und dann habe ich gesagt, hey, ist es richtig oder habe ich nur das Gefühl, dass die Geschichte schon fertig ist? Und dann hat mir der Redaktionskollege gesagt, ja klar ist die fertig, ich brauche nur noch Ihre Stellungnahme, das war's. Und das ist halt eine schwierige Situation. Und dann werden wir immer misstrauischer als Unternehmens-PRler und immer zurückhaltender und kriegen dann gleichzeitig vorgeworfen, dass wir uns nicht öffnen. Oder wie vor 2 Tagen mir eine Kollegin sagte, nicht so sperrig bitte. Und die Kollegen kennen ihn schon auch über 10 Jahre. Das wird immer schwieriger und immer problematischer.
Thomas, teilst du denn die Analyse von Jörg? Geht es dir ähnlich im Alltag bei der Otto-Gruppe oder siehst du es anders?
Na, ich teile die Analyse insofern, als dass es in der Tat schwierig ist, von Qualitätsjournalismus oder Qualität zu reden und die Frage zu stellen, wer definiert hier eigentlich Qualität? Ich sehe es nicht so negativ wie Jörg, hat vielleicht auch mit dem Umfeld zu tun. Ich erlebe ziemlich viel Wandlung und ich erlebe auch eine ziemliche Ausdünnung der Redaktion. Ich erlebe eine zunehmende Hektik, die der Sache oftmals nicht gut tut. Aber ich erlebe noch, dass man sehr vertrauensvoll mit KollegInnen der diversen Medien, jetzt in der Entscheidermedien, sprechen kann. Und erlebe die Kritik an Yellow Press eigentlich als eine, die in den 80er, 90er Jahren genauso berechtigt gewesen wäre, wie sie heute berechtigt ist. Das war früher schon Revolverjournalismus und ist es heute geblieben. Will sagen, ich sehe es nicht so negativ und scheue mich auch so Pauschalurteile zu fällen, weil ich eine ganze Menge auch erlebe, dass Journalisten sehr versuchen, eine redliche Arbeit zu machen unter schwierigen Bedingungen.
Du hast gerade die schwierigen Bedingungen angesprochen. Jetzt werden die Redaktionen meistens dünner besetzt, weniger Zeit zur Recherche. Du hast die Hektik angesprochen, die Geschwindigkeit, um sich durchzusetzen. Ist es dann trotzdem so, dass die Qualität nicht leidet, wenn wir versuchen wollen, diesem Thema Qualitätsjournalismus ein bisschen in die Tiefe zu gehen? Also, dass die Qualität einer Recherche, sag ich mal, nicht darunter leidet, dass die Redaktionen dünner besetzt sind, dass sie weniger Zeit haben?
Also das mag ich auch nicht pauschal beantworten. Ich erlebe natürlich, aber das habe ich früher auch erlebt, Kollegen, die von der Sache keine Ahnung haben, sich dem nähern oder nähern müssen. Und hoffentlich und Gott sei Dank fragen, das ist ja immer schon hilfreich, aber das war vor 30 Jahren auch nicht anders. Es ist immer schön zu fragen, wenn Fragen gestellt werden und dass man sich die Zeit nimmt, dem sich auszuweichen. Diese Zeit bleibt immer weniger. Ja, man muss schneller sein, aber wir sind ja auch als Unternehmen in eine Rolle gekommen, wo wir selbst auch ganz, ganz stark kommunizieren, selbst kommunikative Kanäle aufbauen, ausbauen, sodass das auch eine Relativierung ist. Und ich glaube, also wie gesagt, ich erinnere mich nur an sehr, sehr gute Gespräche. Gestern gerade mit Dr. Otto ein Gespräch mit der Zeit geführt und das war ausgesprochen hervorragend vorbereitet und wird übernächste oder diese nächste oder übernächste Woche kommen. Ich will sagen, ich habe da keinen Grund, Anlass zur grundsätzlichen Klage, sondern sagt, das verändert sich alles und lass uns irgendwie in Zukunft gucken, dass wir Qualität fördern, auch als Unternehmen, Kommunikatoren. Bei Jörg, das wissen wir auch. Die Schuld in Anführungsstrichen im Team liegt ja auch an uns, denn ich erlebe auch zunehmend, dass die Klagen von Journalisten, dass PR-Leute gar nicht mehr reden, sondern nur noch irgendwelche Stanzen von PR-Stanzen rausschicken, etc. pp. Also es ist ja auch von unserer Seite aus nicht professioneller vielleicht geworden, das auch mal selbstkritisch dazu gesagt.
Da hätte ich eine Nachfrage an Jörg. Jörg, stellst du fest, dass man es merkt, dass Redaktionen ausgedünnt werden? Also ist die Qualität, auch die Quantität der Journalisten, die dir gegenübersteht, wirklich gesunken? Und kann es sein, was Thomas angedeutet hat, dass ihr auch sagt, na ja, die Journalisten sind ja auch gar nicht mehr so wichtig, wir haben unsere eigenen Kanäle, das ist eigentlich eher lästig, noch mit den klassischen Journalisten zu sprechen?
Nee, so ist es nicht. Also sonst würden wir uns nicht jeden Tag freundlich und offen irgendwie hinstellen und sagen, komm, wir versuchen miteinander zu reden. Aber grundsätzlich stelle ich eben fest, klar, der Druck in den Redaktionen ist deutlich größer geworden. Sagen wir hier Beispiel in Stuttgart, Stuttgarter Nachrichten, Stuttgarter Zeitung sind zusammengelegt worden mit den Redaktionen und gleichzeitig hat man den Leuten Abfindungsangebote gemacht. Das schlägt natürlich irgendwie durch auf die Situation, die Stimmung in den Redaktionen. Das ist aber schon auch eine ganze Weile her, dass das soweit war. Und der Druck ist da, vor allem der Zeitdruck. Ich stelle fest, dass es eine neue Form von Portaljournalismus gibt, insbesondere bei der Ippen-Gruppe. TZ.de, die Stimme.de, der Tag. Journalisten, die noch nicht mal mehr eine Telefonnummer angeben, damit man sie zurückrufen kann. Die Fristen setzen von 2 Stunden für komplexe Sachverhalte und dann mit entsprechenden Krawallüberschriften genau um Klicks zu erzielen rangehen, die häufig durch die Sachverhalte nicht gedeckt sind. Das ist das eine. Und das andere, was ich eben auch feststelle, ist, dass auch sogenannte Qualitätsmedien, Beispiel Vivo, rangehen, einen Katalog von Fragen stellen im Kasernenrufstil und dann erwarten, dass man das Subito dann aber mindestens dann bis 18.30 Uhr schon abgeliefert hat. Das ist auch für die Wurst. Intern reden wir ständig drüber, was können wir machen, mit wem können wir was machen. Wir sind manchmal echt gottfroh, wenn wir bei dpa jemanden finden oder bei Reuters oder bei Bloomberg, der mit dem man reden kann. So dass man erstmal sagen kann, komm, lass mal eine Vertrauensgrundlage schaffen und schaffen es dann immer wieder. Und leider gehen diese Leute dann häufig wieder weg, wenn sie wirklich gut sind und woanders sind, wo sie besser bezahlt werden. das dann auch ein Thema. Was wir in der Tat immer versuchen, trotz aller negativen Grundeinstellungen, die bei mir manchmal rüberkommt, ist, durch Gespräch Beziehungen zu Leuten aufzubauen, dass man vernünftig miteinander umgehen kann. Da bin ich auf der Seite von Thomas. Wir brauchen das persönliche Gespräch und wir müssen die Leute kennen, um miteinander arbeiten zu können.
Vielleicht bleiben wir noch einmal ganz kurz beim Portaljournalismus, Jörg, den du angesprochen hast. Ist ja häufig so, dass diese Art von Journalismus das Gespräch gar nicht sucht, weil da werden Headlines geklopft, die halt hauptsächlich SEO-orientiert sind, meine These. Wenn man sich die IVW-Zahlen anschaut, die Reichweiten, dann sind die aber richtig erfolgreich, ne? Also da liegt der Merkur, der von Jörg gerade angesprochen wurde, der liegt weit noch vor der Süddeutschen, der FAZ oder der Zeit. Also wenn man sagt, einerseits, ja, wunderbar, diese Form von Headline-Journalismus ist digital, klickstark, sehr erfolgreich. Auf der anderen Seite, Dialog ist da eigentlich kaum noch gewünscht.
Nee, wenn ich den noch nicht mal anrufen kann und sagen kann, hey Meister, pass mal auf, ich erkläre es dir oder Ihnen, dann kann ich auch keinen Diskurs schaffen irgendwie. So, noch nicht mal eine Telefonnummer, das ist doch das Mindeste, oder?
Ja, ich kann das ergänzen, nicht mal eine E-Mail, die läuft dann auch ins Leere. Also das ist aber jetzt die Extremform, ne? Sowas gibt es und lass die doch erfolgreich sein, ist mir egal, es ist Masse. Mir geht's jetzt um die Qualität. Ich hätte echt bei diesem Clickbaiting, ich sorge mich eher beim Clickbaiting, dass es halt in anständige, normale Redaktionen eindringt, auch als ein Incentive für Journalisten. Ne? Also man merkt schon, dass eine Generation auch jüngerer Kollegen dieses Thema ernster nimmt als zuvor und selbst darüber klagen, dass Headline verändert werden, ganze Texte, ganze Ausrichtung von Artikeln, wir erleben das auch. Und das Fatale ist ja nicht nur, dass eine Medienberichterstattung sich dadurch verändert, sondern auch Realität. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wir haben es im Handel damit zu tun, dass wir fast ausschließlich zu 4/5, mal neben so wilden Themen wie Karstadt-Kaufhof etc., zu 4/5 Themen haben, dass der Einzelhandel ohne Verbindung zu Amazon nicht auskommt oder zum sterbenden Einzelhandel. Das ist die Situation seit einem Jahr. Ich will mich darüber gar nicht beklagen. Ich sage nur, ich stelle nur fest, dass dieser Bias, der da entsteht, immer wieder dadurch getrieben, weil Amazon und Jeff Bezos immer wieder Klicks erzeugt, am Ende dazu führt, interessanterweise, wie ich mir aus Berlin habe sagen lassen, dass die Buchhandlungen partiell geöffnet werden, wohingegen andere Einzelhandelsgeschäfte geschlossen bleiben müssen. Mit der Begründung, man sehe ja an der Dominanz von Amazon, dass die insbesondere den Buchhandel kaputt macht. Jetzt kann man diese These vertreten, aber sie sind natürlich in ihrer Ausprägung bizarr. Und ich will sagen, solche Art von Journalismus schafft auch neue Realitäten, die dann auch eine gewisse Bizarrität haben und uns auch gesellschaftlich nicht weiterhelfen.
Da würde ich gerne noch mal einschmeißen, dass diese Art von Realität ja auch von den Werbetreibenden ganz gut belohnt wird und Wolfgang gerne ins Gespräch holen. Weil meines Wissens gibt es ja auch eine klare Ansage, wie Mediaagenturen diese Reichweiten, also im Auftrag ihrer Kunden entsprechend buchen?
Ja, es gibt natürlich einen klaren Auftrag, wie Mediaagenturen für ihre Kunden buchen. Es wäre ja nicht machbar, wenn da kein Auftrag wäre und Mediaagenturen das so machen würden, wie es ihnen gerade einfällt. Also da, aber vielleicht ganz kurz, wie kommen wir zu dem Thema? Also wir kommen ja zu dem Thema über die Fragestellung nachhaltige Media. Also lässt sich Mediaplanung vor den Gesichtspunkten oder hinter den Gesichtspunkten Nachhaltigkeit anders realisieren. Und wir haben zum Start dann erstmal über Befragungen versucht, ein klareres Bild zu bekommen, wo steht der Konsument in dem Thema und wo steht vor allem der Markenverantwortliche. Und beim Konsumenten war das relativ eindeutig, da scoren alle drei Nachhaltigkeitsthemen, also Ökologie, Ökonomie und Sozial, sehr stark. Was spannend ist, dass derzeit sogar die soziale Nachhaltigkeit, also der Wunsch nach mehr sozialer Nachhaltigkeit eigentlich stärker ist wie der Wunsch nach ökologischer Nachhaltigkeit. Aber das ist nur marginal. Was aber sehr viel spannender war die Befragung unter über 200 Marketingverantwortlichen, die eben auch zum Ersten sagen, dass sie glauben, dass ihre Budgets und ihre Kampagnen gesellschaftsverändernd wirken können. Und dass über 80% der Markenentscheider sich gewünscht oder sich wünschen, mit ihren Budgets nachhaltiger umzugehen, vor allem auch in Richtung soziale Nachhaltigkeit. Also kommt das Thema Hate Speech ins Spiel. Und die sagen, sie hätten hin und wieder gerne die Möglichkeit, dort auch mal einen Boykott auszusprechen, aus gewissen Themen rauszugehen. Sehr wenige tun es. Also nicht einmal 20% haben das mit ihren Budgets realisiert. Und in den Einzelgesprächen, die wir im Anschluss dann auch geführt haben, um das Ganze für uns ein bisschen tiefer greifbar zu machen, haben wir eben gesehen, dass gerade dieses Thema, da verändert sich was im Journalismus, da entwickelt sich eine Form von Journalismus, die man eigentlich so aus der Marke heraus nicht unbedingt unterstützen möchte. Aber es ist sehr schwierig, das ganze Thema zu greifen. Also das, was Jörg und Thomas ja beide vollkommen zu Recht gleich zum Start betont haben, was ist denn eigentlich Qualitätsjournalismus? Das geht Marketingentscheidern überall genauso zu sagen, oh weia, weil das wird unglaublich schnell moralsauer und geschmäcklerisch. Wo ist denn da eine Grenzlinie? Also da stehen zwei Dinge gegenüber. Ein Wunsch, einen offenen, pluralistischen Journalismus zu fördern und vielleicht das, was da als Gegenströmung da ist, nicht so stark aufkommen zu lassen. Aber eine gewisse Unfähigkeit in der, also die kommt jetzt nicht aus der Unfähigkeit des Managements, sondern aus dem, eben sozusagen aus der Komplexität, wie greift man das eigentlich? Wo zieht man hier eine Grenzlinie, die nicht viel zu früh gezogen ist, wo man das Kind mit dem Bade ausschüttet und trotzdem mit seinen doch sehr, sehr enormen Budgets, die ja im Grunde genommen der größte Refinanzierungsblock für viele Medien sind, eben auch in die richtige Richtung zu arbeiten.
Wolfgang, danke dafür. Ich würde nochmal, bevor wir nochmal auf die mögliche Lösung des Problems kommen, nochmal einen Schritt zurückgehen zur Analyse. Ich habe jetzt von Jörg das erste Mal das Stichwort Portaljournalismus, kannte ich noch gar nicht, gehört. Also das Problem, dass auf IVW-Reichweiten geguckt wird und über Clickbaiting die wildesten Sachen erzählt werden, das Gegenteil von nützlichen und qualitativen Sachen. Frage an euch, Jörg, Thomas. Bei der Industrie, ihr schaltet Anzeigen ja auch nach dem IVW-Reichweitenprinzip. Das heißt, da ihr eure Anzeigen, Online-Anzeigen zum Teil ebenso schaltet, fördert ihr das Clickbaiting. Ist das ein Schuh, den ihr euch anziehen müsst oder sagt ihr, nein, ich habe einen Denkfehler?
Also der Denkfehler ist insofern da, dass wir als Kommunikation bei den Spendings, die da sind, bis jetzt keinen Einfluss darauf nehmen, wohin die Werbegelder gehen und wie geschaltet wird. Wenn ich mich dann darum kümmere, und dann stelle ich manchmal fest, auch dadurch, dass ich eben Media in der Hand habe, bin ich überrascht, wo wir manchmal überall mit der Werbung reingehen. Aber ich habe es mir bisher verkniffen, weil ich es auch für wenig sinnvoll halte, dass ich hier, wo ich auf der Inhalteseite arbeite, denen versuche zu erklären, wo sie werben sollen und wo nicht. Das kann sich ändern in den nächsten Jahren, aber derzeit ist es nicht so.
Du antwortest jetzt du persönlich, aber ich habe die Frage natürlich gemeint, du als Vertreter von Daimler, ist die Industrie, ist Daimler nicht damit, ihr schaltet ja schon über Reichweiten, also da wärst du jetzt mehr als Sprecher von Daimler, auch Sprecher für die Marketingabteilung ein bisschen im Boot.
Ja, ein bisschen komplizierter immer, wenn PR-Menschen fürs Marketing sprechen. Wir haben manchmal durchaus unterschiedliche Interessenlagen. Also ich glaube schon, dass man aufpassen muss, wo man seine Spendings verbrät. Das ist eine Diskussion, die sich bei uns entwickelt aus meiner Sicht. Das andere, was ich eben gesagt habe, ist in der Tat meine persönliche Meinung.
Jetzt ist bei den Kollegen in München bei BMW, ist ja, glaube ich, Marketing, PR in einer Linie künftig. Thomas, wie handhabt ihr es bei Otto im Augenblick?
Na gut, wir haben die Situation, dass ich auch verantwortlich bin für die Otto Group. Und wenn die Otto Group Anzeigen schaltet, die aber hier in dieser Menge nicht relevant sind oder Werbespendings rausgeben, dann würde das zutreffen, das ist in einer Hand. Ansonsten ist es natürlich bei den Konzerngesellschaften, das ist unabhängig. Wir achten auch in den Konzerngesellschaften darauf, dass das zwei Paar Schuhe sind. Warum? Weil es einmal eine Unternehmenskommunikation gibt, die das Gesamte im Blick hat. Und das Werbespending ist mengenmäßig ausgesteuert. in der Detaillierung. Es gibt einen Denkfehler bei dieser Annahme, dass man IVW-getrieben da guckt, welche Breite oder Bandbreite man erreicht. Deswegen, weil Werbung im digitalen Raum geprägt ist, dadurch einzelnen, in Anführungsstrichen, Clustern zu folgen, die dann zufällig einen Content oder eine Anzeige ausgespielt bekommen, da wo sie sind. Und es gibt zwei Maßgaben, die, glaube ich, wichtig sind. Das ist die eine, das ist die breite Diskussion, die wir jetzt schon seit vielen Jahren haben, über die Frage sogenannter Blacklists. Das heißt, die Frage, wie schaffen es Unternehmen im Sinne einer Brand Safety, wie es so schön heißt, zu verifizieren und ganz bestimmte Plätze, an denen ausgespielt wird, auszuschließen. Diese Blacklists werden verifiziert. Da gibt es auch Dienstleister dafür, oder Google tut das etc. Das funktioniert nicht immer, wie wir dann auch öffentlich in den Diskussionen immer wieder haben. Thomas Koch ist ja jemand, der da immer regelmäßig auch darauf hinweist, unter anderem auch Otto. Der Kernpunkt ist der, dass wir uns da bemühen. Für mich ist da die Frage, wo schaffen wir objektive Kriterien bei Blacklists, wo es nicht nur darum geht zu sagen, wir schließen selbstverständlich pornografische Inhalte aus und Rassismus und Hate Speech und diese ganzen Themen, sondern wo bewegen wir uns in einem Graubereich von redaktionellem oder gerade von Content, der vielleicht einem nicht gefällt, weil er vielleicht konservativ ist oder vielleicht einem nationalistisch vorkommt, aber der sich noch innerhalb des normalen Spektrums von klassischem Journalismus bewegt. Das ist eine Frage, die mich bewegt bei den ganzen Boykottaufrufen. Und die positive Wendung ist dann die Frage, inwieweit wir es schaffen, sozusagen diejenigen Plattformen eher zu fördern und zu gucken, was die Unternehmen tun können, auch wie in der Unternehmenskommunikation, um sozusagen da kein Schindluder zu betreiben. Das heißt, wie schaffen wir es sozusagen ein Stück weit für einen besseren gesellschaftlichen Diskurs zu sorgen. Das sind so die zwei Themen, die mir zu diesem Thema einfallen, und da haben wir, glaube ich, als Unternehmen eine große Verantwortung.
Thomas, habe ich das richtig verstanden? Du würdest auch Imageanzeigen oder für die Otto Group insgesamt, bist du auch für die Anzeigenschaltung zuständig, richtig?
Ich bin für diese Werbung zuständig, das ist aber im Bereich des, das sind keine üppigen Budgets, die Jörg zur Verfügung hat, wie bei Daimler wahrscheinlich. Keine, das macht den Kohl nicht fett. Ich will da nicht hervortun. Der Hauptteil sind diese Konzerngesellschaften, also ob Otto wirbt, Manufaktum wirft, Bonprix, About You etc. Da spielt die Musik. Und diese Ausspielungen online folgen anderen Kriterien als einer früheren Printplanung, wo man gesagt hat, welche Reichweite kriegt, welche Affinität irgendwelchen Zielgruppen. Das läuft alles sehr viel detaillierter und personalisierter.
Das wäre nämlich genau meine Nachfrage, ob ihr als Otto Group dann nicht jetzt auch ein bisschen Förderung der Qualitätsmedien machen könntet, indem ihr zum Beispiel eure Imageanzeigen, die ich nirgends sehe, ich weiß gar nicht, weil ich letztes Mal eine Otto-Imageanzeige gesehen habe, vielleicht verrätst du es mir, dass ihr die dann auch auf Medien wandelt.
Bei dir.
Nein, bei uns gibt es keine Autoanzeigen. Da hast du geträumt.
Nein,
also, Frage an Jörg, können Unternehmen sozusagen Journalismus ein bisschen auch fördern, indem sie Qualitätsmedien, Julia Jeckel hat das ja mal gefordert, indem sie Qualitätsmedien gelegentlich auch mit Imageanzeigen bedenken? Jörg, wie siehst du das, Thomas? Beide.
Ja, theoretisch kann man das selbstverständlich, aber das ist ein gefährliches, schmales Brett, auf dem man sich bewegt. Wo fange ich an und wo höre ich auf? Spiegel, Stern, Touris Einblick ist ein No-No, Fragezeichen.
Tichy oder Touri?
Entschuldigung, Tichy. Das war ein freudscher Versprecher, Peter.
Sorry. Kein Problem, ich nehme es dir nicht übel, es ist einfach phonetisch sehr ähnlich.
Schlag den Kopf gleich auf die Tischplatte. Also Tichy. So, kann man da werben, kann man da nicht werben? Das sind so Fragen, die man sich stellen muss, und das ist echt wahnsinnig gefährlich. Und da tue ich mich echt schwer damit, zu sagen, der ist gut und der ist böse. Klar ist, Rassismus hat keinen Platz. Klar ist, Nazis haben keinen Platz, auch klar. Wir haben aber gemerkt, wie schwierig das ist, zum Beispiel mit der Initiative Black Lives Matter, die wir voll unterstützt haben mit unserem VW1-Team und wo wir ziemlich massiv bei Social Media aus einzelnen Regionen Gegenwind gekriegt haben. So, da muss man dann stehen, das muss man dann auch aushalten. Aber wie gesagt, komplexes Feld und ich tue mich schwer, dann nach A und B zu orientieren.
Thomas, du hattest ja angesprochen, es wäre schön, wenn es sowas gäbe. Der Wolfgang denkt auch über sowas nach. Wie siehst du denn den Weg? Gibt es einen Weg dahin? Hast du eine Idee?
Na, ich will noch einen anderen Punkt machen, der uns, glaube ich, alle beseelen muss. Und das ist die Frage, welche Relation gibt es zwischen Werbung und zwischen werbetreibenden Unternehmen und Medien? Und wir haben über Jahrzehnte immer darauf geachtet, dass es eine Unabhängigkeit der Medien gibt. Und ich halte es gerade für enorm wichtig, dass werbungtreibende Unternehmen diese Unabhängigkeit walten lassen. Wirtschaftliche, also Media-Entscheidungen sind wirtschaftliche Entscheidungen. Da geht es um Reichweite und Nähe und in der Tat mit den besprochenen Eingrenzungen. Aktiv habe ich immer gesagt, können wir in der Tat, da bin ich bei Jörg Howe, wo fangen wir an und wo hören wir auf? Nicht? Also es kann ja nicht sein, und ich glaube, dass und die Chefredakteure also auch gerne hätten, wenn die Wirtschaft sozusagen jetzt ernsthaft, ja mal ernsthaft, die Medien unterstützt und fordert. Die haben immer darauf geachtet, dass Werbespendings welcher Art auch immer keinen Einfluss auf das Redaktionelle hat. Und ich halte das für eine wichtige Vorgehensweise. Will sagen, ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Und schon gar nicht, wenn es vordergründig von Verlagen gefordert wird, boykottiert doch Facebook, wenn sie zeitgleich selbst sozusagen Facebook nutzen. Das ist dann etwas Wohlfall. In der Kritik will sagen, wir sollten für die Unabhängigkeit der Medien eintreten und zwar auch mit der Unabhängigkeit, indem wir, wenn wir fördern, es wirklich mit der Streusandbüchse machen, aber dieses Geld hat keiner, das bringt auch nichts und eher dafür sorgen, dass wir im negativen Sinne die ausschließen, die hier sozusagen eindeutig darstellen sind. Wie gesagt, ich nage an der Frage, wo man ein objektives Kriterium findet. Das könnte der Presserat sein, das könnte der Pressekodex sein, weil da steht ja alles drin, was ethischen Journalismus ausmachen soll. Das könnte eine Institution sein, der man das übergibt und die Frage stellt, ob mit dem Medium oder mit einer Medienplattform im kuratierten Bereich irgendwie Art Schindluder betrieben wird, um da sozusagen einen objektiven Maßstab zu bekommen. Wenn Unternehmen, gar Unternehmenskommentatoren entscheiden sollen, welche Medien ethisch einwandfrei sind oder nicht, dann gute Nacht, Marie, und Schluss mit Demokratie. Lasst uns das bitte nicht anfangen.
Wolfgang, jetzt wird ja in der programmatischen Welt digitale Werbung überhaupt nicht nach ethischen Kriterien gebucht, sondern eigentlich nach CPC.
Ja, also das lag mir ja schon die ganze Zeit auf der Zunge. Im Grunde genommen haben wir hier eine klassische Konsumenten-Markenbeziehung. Also man muss, glaube ich, schon akzeptieren, dass in einem marktwirtschaftlichen System einfach der Konsument das Produkt prägt. Und in dem Fall ist der Konsument einfach die Marke, die Reichweite einkauft. Wir haben heute in den meisten Planungen, klar haben wir die üblichen Ausschlusskriterien, Rechtsradikalität, Pornografie, wie auch immer. Aber ansonsten ist der Cost per GRP, also wir kaufen eigentlich, ich würde es mal überspitzt formuliert, wir stehen auch bei Aldi und Lidl an der Wühltheke und schauen, dass wir super günstige Reichweiten bekommen und das ist für viele Kunden am Ende das Kriterium, wie die Platzierung gerangreiht werden. Und es ist natürlich so, dass man damit Medien unterstützt, die in erster Linie die Inhalte verwenden, um sehr günstige Reichweiten zu produzieren. Und das haben wir, glaube ich, vorher schon zwischen den Zeilen gesehen, dass die spektakuläre Headline aus einem Thema einfach ein Gegeneinander von zwei Polen, die sich einfach knallen, dass die schneller Reichweiten generiert, wie vielleicht ein ausgewogener Journalismus. So, und dann muss man akzeptieren, dass wenn ein Einkauf hier undifferenziert entsteht und hier ein sehr günstiges Produkt über diese Form von Journalismus erzeugt wird, dass sich das dann auch hochrankt im Auswahlkriterium der Agenturen. So, das ist nun mal so. Ich kann Thomas und Jörg 100% verstehen, dass das ein sehr, sehr dünnes Eis ist, auf dem man bewegt und dass es nicht darum geht, dass Marken jetzt so quasi ihr eigenes Urteil fällen, was ist richtiger und falscher Journalismus. Also das war überhaupt nicht die Intention, sondern man nimmt ein Phänomen wahr und das war auch so in den Diskussionen mit den Marketingleitern, das sehr oft entstanden ist. Und dass man sagt, man hat von dieser Aufhetzungsjournalistik, die entsteht, das wird unangenehm und gleichzeitig muss ich aber sagen, naja, das ist ein Phänomen, das natürlich auch über den Media-Einkauf und den wirtschaftlichen Druck in sehr vielen Häusern mit gefördert wurde, dass man sagt, ah ja, also ich kann mir nur vorstellen, als die Hubpro, die ja nicht mehr da ist, die uns Systeme vorgestellt hat, wo Headlines sich so quasi automatisch hochranken auf Basis der Klickraten, die sie generieren. Also so quasi eine automatisierte Korrelation zwischen, wie heiß kann ich das Thema eigentlich aufmachen und sagen, das ist das einzige Kriterium für den Inhalt, der steht. Und da muss ich auch dann sagen, wie ihr vorher gesagt habt, da ist diese Amazon-Geschichte als Realität. Das schafft auch Realitäten. Also wenn alle Themen am Ende nur so dargestellt werden, dass sich hier zwei Seiten kloppen und unvereinbare Positionen haben und man immer die Härten rausarbeitet, dann, und wenn das in sehr viel Wucht in der Gesellschaft kommt, dann schafft es eine Realität und man nimmt die Gesellschaft dann auch zunehmend so wahr. Und wenn man sich anschaut, was in Amerika unter Trump passiert ist, dann ist es ja jetzt eine Situation, die man sich bitte in Deutschland in keinem Fall wünschen kann. Also deswegen, ich glaube, so ganz harmlos ist die Situation nicht. Ich glaube nur, dass es, und das ist wichtig, dass es ein unglaublich sensibles Thema ist, daran zu gehen. Und darum haben wir ja auch als Agentur gesagt, wir sehen da einen Bedarf bei Kunden, da vielleicht zukünftig, und ihr habt gesagt, ja, die Diskussion werden wir führen müssen, zukünftig vielleicht ein Kriterium einzubauen, dass das Blacklisting ein bisschen weiternimmt und eben nicht nur die klar rechtsradikalen und pornografischen Themen ausschließt, sondern ein bisschen mehr mit reinnimmt. Und wer kann da Hilfestellung bieten, wo man dort eine verlässliche und nicht inhaltlich geschmäcklerische oder moralsaure Position sieht, sondern es wirklich darum geht, ist es was man, und das ist ja auch ein Thema, immer mehr Marken haben ja zum Thema soziale Nachhaltigkeit, Purpose, Themen, da wo sie ganz genau wissen, wo sie stehen. Wie kann ich das zusammenbringen? Wie kann ich da was erzeugen? Dass man sagt, das ist unsere Position als Marke. So arbeiten wir nach innen, so gehen wir mit Kunden und um, so gehen wir auch mit der Gesellschaft um. Und jetzt gibt's für Agentur ein ganz objektivierbares Planungskriterium oder Zweitbeurteilungskriterium, das in die Richtung funktionieren kann.
Wolfgang, lass mich nochmal versuchen zu übersetzen ins Nicht-Fachspezifische, was du gesagt hast. Und es als Frage formulieren an Jörg von Daimler und Thomas von Otto. Fühlt ihr in der Unternehmenskommunikation, fühlt ihr als Unternehmen irgendeine Verantwortung für die Qualität oder für den Fortbestand von qualitativem Journalismus?
Ich fange an. Ich habe gern qualitativ hochwertigen Journalismus und Kolleginnen und Kollegen. Und ich fühle ja auch insofern eine Verantwortung daran, dass ich sage, irgendwie, ich versuche mit denen, von denen ich glaube, dass es was bringt, vernünftig zusammenzuarbeiten. Fördere ich die direkt mit Geld durch Schaltung von Werbung? Nein, mache ich nicht.
Thomas?
Ich glaube, dass für die Demokratie es konstituierend ist, dass wir unabhängigen Journalismus haben und dass wir einen Journalismus haben, der ja hoffentlich ideologiefrei und unbestechlich dann nach was sucht. Nach Wahrheit gibt es ja nicht, aber nach Wahrhaftigkeit. Und im Fall bei Jörg Howe, wir müssen es unterstützen. Wir unterstützen es, indem wir offen direkt kommunizieren, indem wir ja auch da oder dort Initiativen unterstützen, aber bitte immer mit, wenn man Ross und Reiter nennt. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass wir von einem großen Medium zur Wiedervereinigung eine Veranstaltung mit unterstützt haben. Da stand da kleiner als Sponsor dann da dran. Da ging es wirklich darum, gewisse Dinge möglich zu machen, wo wir der Meinung sind, dass wir da helfen und unterstützen. Ja, das tun wir, aber nur in einem überschaubaren Maße. Ansonsten sind die Medien schon selbst verantwortlich. Ich glaube, es geht darum, dass also da, wie heißt es in Neudeutsch, woke zu sein und sehr achtsam zu sein und zu gucken, dass man durch sein eigenes Verhalten da hinschaut, aber auch nicht parteiisch ist. Also ich halte es für ebenso wichtig, Respekt zu haben vor anderen Meinungen und vor Meinungen insbesondere dann, wenn sie einem nicht passen. Und dass man vielleicht eine andere Art von Respekt in einer Welt von Respektlosigkeit irgendwie ein bisschen stärker lebt, herausstellt und auch deutlich macht.
Apropos aber Respekt, Wolfgang, sorry.
Darf ich da mal ganz kurz nochmal auf
Wir haben nämlich noch einen neuen Gast, den Markus, den wollen wir gleich danach hoch.
Ja. Ich würde gerne nochmal was auf Wirkung. Ich glaube nicht, dass das hier in die falsche Richtung interpretiert wird. Es geht ja nicht darum, dass man jetzt sagt, oh, den Qualitätsmedien geht es aber schlecht und jetzt kommt da so ein Sponsorship über Werbegelder, um ihnen da jetzt ein bisschen Hilfestellung zu geben. Das ist gar nicht die Intention, sondern ich glaube, es ist eine ganz klare Produktentscheidung vom Regal. Was ich einkaufe, unterstütze ich. So einfach ist es. Das mache ich mit Hähnchenschenkel und das mache ich mit allem, was ich einkaufe. So. Und es geht nicht darum, qualitätsmäßig jetzt zusätzlich zu unterstützen, sondern zu sagen, liegt in meinem Warenkorb, den ich jetzt aus dem Supermarkt trage, liegen da Dinge drin, die ich eigentlich so nicht mit meiner Unternehmensphilosophie vereinbaren kann. Und es ist nun mal so, dass wenn man genau hinschaut, Und da geht es nicht um die inhaltliche Position, ist es jetzt konservativer, als ich mich dir das wünsche. Da bin ich vollkommen bei euch. Es geht um eine pluralistische, offene Diskussion. Sondern sind da Sachen dabei, wo eben nur zur Geldmacherei eine Hetze erzeugt wird, die für uns nicht gesund ist. Weil eine Hetze ist keine sachliche, pluralistische Diskussion, sondern eine Hetze tut uns weh. Und das ist ein Mechanismus, der im Grunde genommen bei gewissen Medien dazu verwendet wird, dass sie sich wirtschaftlich einfach durchsetzen in dem Thema. Und ich glaube, dass Marken da zumindest drüber nachdenken sollten, ob man seinen Einkaufswagen dann nochmal, bevor man an der Kasse steht, mal durchsagt und sagt, das muss nicht sein. Da oder da, vielleicht zahle ich dann 2-3% mehr TKP, aber die muss ich nicht mitnehmen, weil das passt so nicht zu unserer Philosophie einer offenen Gesellschaft und einer offenen Diskussion.
Wolfgang, dann hätte ich mal eine Nachfrage an dich. Was würde im besten Falle jetzt rauskommen? Ein TÜV-Siegel für das da steht, dieses Produkt wird sauber beworben, wirbt nicht auf rechtsradikalen Seiten oder dieses Produkt fördert den Qualitätsjournalismus. Was könnte da als Vision, du sagst immer ja, wir prüfen ja nur, was wäre denn deine Vision, was mal rauskommen könnte aus eurer Initiative?
Naja, also das, was wir machen, die Initiative, ist, dass wir die Uni Florida, die ja da einen sehr langen und sehr guten Ruf hat zum Thema ethischer Journalismus, jetzt mal beauftragt haben, überhaupt zu sehen, gibt es sowas? Wie kann man sowas beschreiben? Wie kann man das versachlichen an Kriterien? Wo ist auch die Erwartungshaltung von Marken oder auch von Medien? Also wir sind jetzt gerade dabei, da diese vertiefen Interviews eben mit Marken zu eruieren, wo stehen die. Das soll jetzt kein TÜV-Siegel sein. Also das ist auch viel zu weit gesprungen. Das Einzige, was wir damit machen wollten, ist dem Markt eine Diskussionsgrundlage zur Verfügung zu stehen und sagen, das wäre vielleicht ein Set an möglichen Kriterien. Geht da mal drauf und dann schauen wir das sich genau an. Wäre das was, wenn wir das zukünftig für die Bewertung, die Zweitbewertung einer Planung zu Rate ziehen, wo man sagt, okay, da können wir gewisse Dinge ausschließen und trotzdem greifen wir in keiner Form über die Inhalte in der inhaltlichen Freiheit von Medien ein. Also wirklich im ersten Step geht es darum, diese Diskussion zu versachlichen und an konkreten Kriterien mal zu sehen,
ist das überhaupt machbar? Alles klar, ich habe entnommen kein Prüfsiegel, kein Mediasiegel, sauber geworben, dieses Produkt. Und Jörg, Thomas, ihr bräuchtet sowas auch nicht. Oder doch?
Nein, danke. Das geht komplett in die Hose.
Thomas?
Nein, wir brauchen so ein Siegel nicht. Ich glaube, wenn wir eine Objektivierung der Kriterien im Sinne der Blacklist, ne, also im Sinne dessen, wo man sagt, da sollte man nicht Werbegeld reinschmeißen, wenn wir da zu einer Objektivierung kommen, wenn es eine Diskussion darüber gibt, die jenseits von geschmäcklerischen Dingen oder von ideologischen Dingen steht, das würde sicherlich helfen.
Also sozusagen eine Stiftung Medientest, die dann eine Liste aufrecht erhält, wo man sieht, hier ist es schwierig zu werben? Oder was ist da deine Vision, Thomas?
Das wäre eine Vision, die sicherlich in Richtung einer unabhängigen Stiftung gehen wird, die vielleicht angehängt ist an Institutionen, die das können und die das machen und die dann Empfehlungen aussprechen und diese Empfehlungen dann aber auch zeitlich wieder zurücknehmen. Also analog zum Thema Pressekodex und zum Thema zur Frage, wie man das bewertet. Und es müsste wirklich unabhängig sein und es müsste nach sehr nachvollziehbaren Kriterien laufen. Das wäre sicherlich hilfreich in dieser Diskussion.
Jetzt haben wir ja versprochen, dass wir das Podium öffnen und der Markus wartet schon ganz lange. Markus, bitte, deine Frage.
Hallo, guten Morgen aus New York. Ich war gerade zur Arbeit als Arzt. Ich lebe 22 Jahre in den USA und finde diese Diskussion extrem wichtig. Weil erstens, ich erlebe das hier in den USA, dass wir hier einen Schritt schon weiter sind wie in Deutschland. Dass also die Narrative, die toxisch die Gesellschaft durcheinanderwirbeln, noch stärker sind, weil sie eben in den öffentlichen Fernsehen um 8 Uhr abends kommen. Und zum Zweiten erlebe ich dieses Thema als Schnittstelle zwischen einer mehr inclusive Capitalism und einem und dem Problem der Digitalisierung. Um es ganz konkret mal zu machen. In Amerika kann man im Moment mit dem Narrativ, die Wahlen sind geklaut worden, sehr viel Spenden akquirieren, weil das eine einfache Message ist. Wogegen, wenn in CNN eine Stunde lang über die Wahl und dieses sehr komplexe System von lokalen, unterschiedlichen Wahlprozedere berichtet wird, versteht das kein Mensch. Wahrscheinlich nicht mal der Reporter, der sich vielleicht einen Tag vorher mit der Materie beschäftigt. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Clubhouse einen Raum aufmache, werde reich in 2 Wochen mit Aktien, werden Hunderte von Leute kommen. Wenn ich über langfristige Anlagestrategie spreche, eher weniger. Das heißt, wir leben durch diese Digitalisierung. Wird das System, das ist erst der Anfang einer Entwicklung. Und ich glaube, das ist die Achillessehne unserer westlichen Demokratien. Ich prophezeie, dass wir irgendwann eine Institution brauchen werden wie den Central Banker, der mit den Veränderungen der Interest Rate, also des Zinssatzes, ökonomischen Turmoil vermeidet. Und ähnlich werden wir vermutlich, das ist natürlich sehr kontrovers, dieses Statement, eine Institution brauchen, die für Common Sense und Trust in unserer Gesellschaft Vorsorge treffen muss. Das ist ein sehr kontroverses Thema.
Gut, wir haben jetzt einen neuen Gast auf der Bühne, ist die Dunja Hayali, die, von der ich weiß, dass sie viel macht auf Clubhouse und sehr engagiert ist, vor allem auch im Thema Journalismus offen zu halten, Gespräche offen zu halten. Dunja, du hast einen Teil zumindest dieser Diskussion verfolgt. Was wäre deine Idee? Wie kann in diesem schwierigen Verhältnis Journalismus und Wirtschaft, Pluralität, was ist deine Idee?
Also um ehrlich zu sein, hallo in die Runde, ich höre seit 5 Minuten zu und versuche zu verstehen, worum es eigentlich genau geht. Ich fand halt den Titel oder die Überschrift spannend und da sind wir, glaube ich, auch schon beim Problem insgesamt. Jetzt nicht, was diese Runde anbelangt, sondern das, was mein Vorsprecher gerade auch gesagt hat. Ich glaube, Markus war es, der dazugekommen ist. Wenn wir über Clickbaiting schreiben, bin ich natürlich im Journalismus gleich bei Überschriften oder wie erreiche ich Menschen? Und das ist das, was er gerade gesagt hat. Wie benenne ich, übrigens das, was im Hintergrund hier rumsabbert, ist der Hund, der gerade trinkt, das bin nicht ich. Also es geht ja darum, wie erreiche ich meine Zielgruppe oder auch Menschen außerhalb meiner Zielgruppe und womit bekomme ich sie? Und wenn du einen Raum auf Clubhouse machst, wie er es gerade geschildert hat, und man kann das ja auf Twitter transportieren, mit einer sachlichen, beschwichtigenden, ausgleichenden Überschrift oder Thema oder Inhalt, kriegst du damit relativ wenig Aufmerksamkeit. Machst du es verkürzt, populistisch, zugespitzt, in Teilen so, dass das, was die Überschrift sagt, der Artikel gar nicht mehr einhält, dann folgen dir Leute, klicken sich rein und lesen es sich durch. Und das ist ein Problem, glaube ich, was nicht nur im Journalismus stattfindet, sondern in vielen Bereichen, gerade auch bei gesellschaftlichen Debatten. Und das ist jetzt erstmal mein Input. Ich muss einfach weiter zuhören, weil ich nicht genau so weiß, wie gesagt, auf was für einem Weg ihr euch da gerade
befindet. Auf genau diesem Weg, Dunja. Das war nämlich die Frage, ob die Werbung treibende Wirtschaft durch die Gelder, die sie verteilt, an exakt diese Medien, die mit diesem Muster arbeiten, nicht diesen Trend massiv unterstützt und dahinter geschoben die Frage, sollte man das nicht ändern?
Okay, und dann hatte gerade jemand, ich glaube Wolfgang, das fand ich auch super interessant, was er gesagt hat. Die Frage ist, wenn man so eine übergeordnete keine Ahnung, Stiftung, Agentur, Supervision, Gatekeeper, davon sind wir ja gerade weggekommen durch die sozialen Medien und das Internet übrigens, was ich ja großartig finde, weil jeder Sender und Empfänger ist, du brauchst keinen Verlag, du brauchst keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, du brauchst keine Springer, Leute, du kannst alles selber machen. Wer soll das übernehmen und nach welchem Maßstab und nach welchen Kriterien geht man? Wir haben schon gehört, nicht nach ideologischen, klar, das ist, finde ich, eine Grundvoraussetzung. Aber was ist dann, zum Beispiel nennen wir die Dinge doch beim Namen, was ist denn mit der Bild-Zeitung? Kann man die ruhigen Gewissen sponsern oder nicht? Da sind auch gute Journalisten, aber die machen zum Teil schlimme, verkürzte, populistische Überschriften. Das passiert aber auch, weiß ich nicht jetzt, also ich rede hier als Journalistin, nicht als ZDF-Moderatorin, aber wir sehen das überall, dass das mal passiert, mal in einer gewissen Häufigkeit, mal ist es ein System, man muss sich nur gucken, wer vom Presserat regelmäßig gerügt wird. Aber wer soll das entscheiden? Das wird schwierig. Und dann kommen die Rufe möglicherweise nach Zensur. Ich glaube, jedes Unternehmen sollte sich so eine eigene ethische Agenda schaffen, aber es ist natürlich kein Kompass für alle. Schwierig, echt schwierig.
Ja, aber Dunja, du hast ein super Stichwort gegeben, eine ganz konkrete Frage, die wir hier mal den Jörg von Daimler und dem Thomas von Otto stellen. Sollte man in der Bild-Zeitung werben? Also beschwert man sich darüber, dass gewisse Artikel einem nicht fallen, lässt man es dann ganz bleiben? Wie seht ihr das? Jörg, Thomas.
Klare Antwort, natürlich werben wir in der Bild-Zeitung, wenn wir es für richtig halten, wenn wir eine Kampagne fahren. Selbstverständlich machen wir das.
Ja, aber das, also ich glaube, dass wir aufpassen müssen, dass Wirtschaft sich nicht zum Richter über guten oder schlechten Journalismus aufspielt. Und wenn wir die Einigkeit haben und wenn wir wissen, dass wir damit hochsensibel umgehen müssen, dann bedeutet das, dass wir in der Bild-Zeitung weiterhin werben können oder im Umfeld einer Bild, wenn sie sich sozusagen presserechtlich und pressemoralisch dort festhält. Und dann ist die Frage, ob das, was die Dunja gerade sagt, nämlich dass sie sagt, da gibt es Headlines in der Tat, die fallen auf. Und es gab ja den Fall, dass ein Vertreter einer gesetzlichen Krankenkasse auch noch zudem dann gesagt hat, mir gefällt das nicht und deshalb schalte ich jetzt keine Anzeigen mehr. Gab es, finde ich, auch zu Recht einen Proteststurm, weil ich Schwierigkeiten damit habe, dass ein einzelner Kommunikations- oder Mediaplaner die Entscheidung trifft, ob das guter oder schlechter Journalismus ist. Das darf nicht passieren. Deshalb brauchen wir Objektivierung und Objektivierungsmaßstäbe, so schwierig das auch ist.
Ja, aber es geht ja, wenn ich da kurz zwischen, also jetzt müssen wir von diesem Beispiel wegkommen, es darf kein Einzelner entscheiden, weil dann ist es irgendwie wie bei Cäsar Daumen hoch, Daumen runter, sondern es braucht ja Kriterien. Und es gibt Medien, jetzt, ich will mich gar nicht über die Bild-Zeitung hier in irgendeiner Weise äußern, weil man kann das auch grundsätzlich machen. Die haben eine Agenda, die haben einen Auftrag, die sind relativ klar verortet und da muss man sich, finde ich schon, das ist ja ähnlich, also nicht, dass wir in so eine Richtung kommen wie das Green Washing oder ähnliches, aber man muss sich als Unternehmen schon die Fragen dann gefallen lassen, ist das sozusagen mit unseren gesellschaftlichen Werten und Ähnlichem und guter Journalismus vereinbar. Und übrigens Boulevard per se ist und kann guter Journalismus sein. Also Boulevard ist überhaupt nicht zu verteufeln. Es geht immer um die Form und die Ausübung und Ausführung, wie der dann umgesetzt wird.
Ja, aber wir haben konkret schon darüber diskutiert und ich glaube, dass wir uns nähern sollten über ein Ausschlusskriterium. Und ein Ausschlusskriterium sind das, was zum Beispiel unter dem Pressekodex oder so als wesentliche Kriterien von Journalismus genannt wird. Und wenn wir schon uns mal einig sind, dass wir da gewisse Dinge ausschließen, aber auch da brauche ich eine Objektivierung. Da müssen Leute dran sitzen, die sagen, nach den neuen Kriterien gehen wir das durch. Und dann haben wir sozusagen ein Ausschlusskriterium. Und ich glaube, dass so Medien wie Bild, Medien sind, wo es nicht einfach sein wird zu sagen, wir bashen hier und nehmen hier einen entsprechenden Raum ein. Das ist aber analog auch zur Frage, halten die den Pressekodex ein? Sie werden gebasht zeitweise und anders nicht. Das heißt, da würde mir schwerfallen zu sagen, wir schließen eine Bild-Zeitung, weil Boulevard und weil wirklich mit 3 oder 4 Mal sozusagen erwischt bei nicht sauberen Journalismus dann aus. Auch dafür müssen wir dann Kriterien.
Also nochmal, ich habe ja gerade nochmal versucht zu sagen, Boulevard ist eine absolut legitime Gattung im großen Schaufenster des Journalismus. Also ich finde, das ist, darüber muss man ja gar nicht diskutieren. Dann würde ich mir die Frage stellen, was kann das für ein Gremium sein? Welche Kriterien sind das? Und wenn wir nach dem Pressekodex gehen, wenn einer 10 Rügen im Jahr bekommt, wenn einer 30 Rügen im Jahr bekommt, also darüber muss man, das sind keine Vorschläge von mir, ich springe hier, wie gesagt, in dieses Thema gerade rein, aber die Fragen stelle ich mir dann gerade, wenn Sie alle darüber diskutieren, woran wollen Sie das dann festmachen?
Kann ich kurz
einschätzen? Mir geht es nicht um das Meinungsspektrum. Ich finde, das geht von links bis rechts. So, und rechts ist für mich konservativ und nicht rechts außen. Also das muss alles abgebildet sein. Auch das finden wir in der seriösen, in der Boulevard und in jeder anderen Presse. Aber es gibt eben die Ausschläge. Und es gibt, wie gesagt, der ein oder andere hat nun mal eine Agenda. Und das kann man sehen oder auch nicht sehen. Und man kann das teilen oder nicht teilen. Und dann muss man sich die Frage stellen, ist mir das alles egal, weil es ist Reichweite, es lesen eben XY-Menschen und ich habe ja mit der Form des Journalismus nichts zu tun.
Ich dürfte ich eine Sache kurz dazu noch ergänzen? Ich bin gleich fertig.
Ja klar, gerne, Markus.
Ja, ich hielte es für wichtiger, statt restriktiv vorzugehen, was sicher in gewissen Rahmen auch wichtig ist, fördernd Narrative zu entwickeln, die verbinden und Common Sense fördern. Zum Beispiel Dinge wie Deutschland spricht, ja, diskutier mit mir. Solche digital transparierten, ich will fast sagen Rituale, braucht unsere Gesellschaft dringend. Und diese Rituale weiterzuentwickeln und systemisch zu machen, ich glaube, das sollte der Schwerpunkt sein.
Ich würde an der Stelle noch in die Diskussion kurz die Marie reinholen. Marie, du bist jung, Schülerin noch, politisch engagiert. Ich habe dich schon in einer anderen Clubhouse-Diskussion mal gehört. Aus deiner jungen Perspektive siehst du das Problem, dass Clickbaiting, digitale Welt jetzt uns einen schlechten Sensationsjournalismus beschäftigt? Oder siehst du vielleicht aus deiner Perspektive das Thema woanders?
Erstmal einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Es ist ein super interessantes Thema und viele Dinge wurden auch schon genannt. Wahrscheinlich bin ich bei den Fachbegriffen, die hier gefallen sind, als Schülerin kann ich da nicht so viele Fachbegriffe nennen. Aber ich glaube, gerade durch dieses Digitale befinden wir uns in einer ganz, ganz anderen Welt, wo ein Klick reicht, um viral zu gehen. Und ich glaube, wenn man sich das mal anguckt, auch aus der Perspektive vielleicht der Wirtschaft, es geht ja darum, letztendlich, gerade beim Clickbaiting oder auch beim Sensationsjournalismus, darum, Reichweite zu gewinnen. Aber da sehe ich auch so diese andere Seite der Medaille, und zwar die negative, weil die Frage ist dann, wie möchte ich ethisch und moralisch vertretbar Reichweite gewinnen? Und ich glaube, bei der Bild-Zeitung, ja, wie Frau Hayali das gesagt hat, es gibt super, super gute Journalisten da, aber generell ist es super, super schwierig, da irgendwie so einen Mittelweg zu finden, wo ich sagen kann, das ist für mich vertretbar. Auf der einen Seite kann ich natürlich sagen, ja, bitte publiziert das und wie ihr das dann macht, ist mir egal. Aber klar, gerade durch dieses digitale Tor ist es super, super schwierig, da vielleicht auch zu differenzieren. Weil wenn ich jetzt gucke, im Vergleich zu einem oder zwei Jahren davor, was mir angezeigt wurde als Nachrichten, da war dann der Titel und der Artikel war dann das Gleiche. Wenn ich jetzt auf eine Headline klicke, auf eine Schlagzeile klicke, dann ist das teilweise was ganz anderes, als was im Artikel wiedergespiegelt wird. Das heißt, ich glaube, da so einen Mittelweg zu finden, das ist unglaublich schwierig.
Marie, ich finde, du hast einen Satz jetzt gesagt, den fand ich total spannend. Und das wäre eigentlich so eine Fragestellung. Ist das ein Anspruch, wie kann ich ethisch und sozial vertretbar Reichweite generieren? Weil das ist ja das, wo die Verantwortlichkeit ist. Ist das ein Satz, den eine Marke oder eine Frage, die sich eine Marke stellt, oder sagt eine Marke, den Anspruch haben wir überhaupt nicht? Also das ist ja für mich die wichtige Fragestellung. Nachgelagert dann zu sagen, wenn sich eine Marke die Frage stellt, zu sagen, wie sieht denn das aus und welche Institution kann da prüfen? Das ist ja vollkommen nachgelagerte Frage. Ich glaube, die zentrale Frage, aus der jetzt gestellt, Marie, mit der Frage, ist das eine Verantwortung einer Marke zu sagen, ich kaufe nicht nur Reichweite so günstig als möglich ein, weil ich auf Effizienz getrimmt bin, sondern wie in anderen Nachhaltigkeitsthemen auch. Ich stelle mir die Frage, kann ich Reichweite ethisch und sozial verträglich generieren? Und wenn sich diese Frage gestellt hat, dann kommen wir automatisch in die Diskussion, so schwierig sie auch ist, weil irgendwie kriegen wir sie dann schon gelöst.
Wolfgang, das ist für euch als sozusagen mit dem Blick auf Marken total spannend und sicherlich nicht mit einem Satz zu beantworten. Als Journalistin ist das für mich wahnsinnig einfach zu beantworten. Wenn ich eine Schlagzeile formuliere, dann muss das, was im Artikel, im Beitrag, im Gespräch wiederzufinden ist, sich in der Überschrift widerspiegeln. Ich kann in der Überschrift nicht irgendwas schreiben, was dann folgend nicht mehr stattfindet. Also das beste Beispiel war für mich mal, Boulevard hat keinem wehgetan, Dunja Hayali, Baby News. So, was denkt die halbe Welt? Ich bin schwanger. Also ich dachte selber, ich bin schwanger, als ich es dann gelesen habe. Ja, so. Und wusste natürlich genau, dass ich es nicht bin und dachte die ganze Zeit, okay, die wollen, dass ich da draufklicke, die wollen, dass ich da draufklicke. Okay, ich will wenigstens wissen, von wem ich schwanger bin. Also habe ich draufgeklickt und dann ging es in diesem ganzen Artikel um irgendwas. Und ganz zum Schluss war mal ein Zitat, was sie jemandem anderen geklaut haben, wo ich gesagt habe, ich könnte mir vorstellen, Kinder zu bekommen. So, das ist wirklich ein Beispiel, was niemandem wehtut, was aber das ganze Dilemma des Journalismus zeigt. Das geht nicht. Und die Leute heutzutage oder viele jedenfalls, auch die in den sozialen Medien sind, lesen ja nur noch Schlagzeilen, weil das einfach so viel sind, so viele Informationen, so viel Input, zum Teil dann auch noch Output. Das heißt, sie glauben zu denken, zu wissen, was da steht. Und das Versprechen muss Journalismus einlösen. Und bei Marken glaube ich schon auch, ihr könnt halt mehr spielen, ihr könnt es ein bisschen verklausulieren, ihr könnt es anders gestalten. Ich finde, seriöser Journalismus darf das nicht und es kommt leider immer häufiger vor, auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, auch bei der SZ, bei der FAZ. Wir müssen gar nicht immer nur auf die Bild-Zeitung gucken.
Dunja, ich glaube, du hast für mich falsch verstanden. Es geht nicht, glaube ich, um das, was Marken inhaltlich machen, sondern es geht um das, was, wenn Marken Reichweite bei Medien einkaufen, also dort, wo sie ihre Anzeigen oder ihre Spots schalten, passt man da auf, dass das so quasi in einem journalistischen Umfeld passiert, das sozial und ethisch vertretbar ist. Also und da, ich verstehe dich komplett.
Das ist
ein guter Journalist, hat einen eigenen Maßstab, was er machen kann und was er nicht machen kann. Aber die Frage ist eben auch, ob der wirtschaftliche Druck gegen diese Eigenverantwortung in vielen Häusern immer stärker gegen diese Eigenverantwortlichkeit läuft und man und in eine Richtung geht, wo man hin und wieder dann beide Augen zudrücken muss, weil es um Reichweite geht.
Ja, verstehe. Ich verstehe deinen Punkt. Ich habe dich tatsächlich kurz missverstanden. Finde beide unsere Punkte total spannend.
Ja. Aber cool. Da vielleicht, wenn ich das noch ganz kurz in den Raum werfen darf. Ich glaube, was auch super wichtig ist und wo auch Marken, aber auch Journalisten da fragen müssen oder sollten, aus meiner Sicht, meine persönliche Meinung, wen möchte ich erreichen? Welche Reichweite möchte ich nutzen? Und welche Leute lesen das dann oder welche Leute erreiche ich quasi damit? Das heißt, wenn ich irgendeine Schlagzeile bringe, dann weiß ich sicherlich auch, wie ich die gestalten muss, um eine bestimmte Zielgruppe zu erreichen. Und ich glaube, da muss man sich auch immer wieder die Frage stellen, wen möchte ich eigentlich erreichen und wo kann ich das dann quasi, also wen kann ich da ansprechen, der meine Spannweite da trifft oder der meine Reichweite halt auch wirklich nutzt. Also wenn ich junge Menschen nehme, ja komm, dann können wir das auch in Social Media spreaden und können wir das da reinposten. Aber generell, glaube ich, zu hinterfragen, wen möchte ich eigentlich erreichen, das ist halt super wichtig. Aber dadurch dann auch muss man sich dann auch wieder die Frage stellen, wie erreiche ich die Gruppe richtig, vertretbar dann auch moralisch, aber auch natürlich ethisch.
Ja, Marie, danke. Das ist eine Frage, die sich die Mediaagenturen immer stellen. Jetzt haben wir 13.02 Uhr. Wir haben eine Stunde vorbei und wir haben gemerkt, es ist ein sehr kontroverses, interessantes Thema. Peter, wollen wir noch eine Schlussrunde machen oder brechen wir gleich ab?
Ja, also ich würde mal ein bisschen zusammenfassen. Ich würde zum Beispiel ein Phänomen auch mal zur Diskussion stellen. Wir waren, nicht zur Diskussion stellen, hier einfach mal festhalten. Wir waren so um die 50, 70, 80 Leute und Dunja, in dem Moment, als du so nett warst auf die Bühne, ich hatte dich gebeten zu kommen, waren es schlagartig über 200. Das ist natürlich auch ein Phänomen, Names are News. Dunja, du stehst für auch für gute Themen, aber es funktioniert einfach. Und,
aber das Peter, das ist natürlich, das muss man, wenn ich da einen Satz sagen darf, das hat natürlich auch was, wenn man so eine Reichweite hat. Ich wünschte mir ja immer, dass auf Twitter mal jemand mit so einem Besen durchgeht, damit man weiß oder wüsste, wie viel einem wirklich folgen. Also wie viele echte Menschen sind das? Das ist bei Clubhouse ja real, aber in den anderen oder auf den anderen Plattformen nicht. Und damit einhergeht auch Verantwortung. Jeder, der sich in den sozialen Medien oder wo auch immer äußert, dem viele Menschen folgen, ob nun SchauspielerIn, JournalistIn, PolitikerIn oder BäckerIn, Latte oder KrankenschwesterIn, man hat eine Verantwortung, wenn einem viele Menschen folgen. Darauf muss man immer wieder, jeden Tag, ich auch, also manchmal gehen auch Dinge schief oder ich formuliere sie irgendwie nicht gut oder nicht auf den Punkt. Und auf den Punkt meine ich nicht populistisch, sondern einfach unsauber. Das darf man einfach nicht vergessen.
Ja, also das haben wir nur nebenbei gelernt, Dunja, dass du immer ziehst, dass von deinen 94.000 Followern, ich habe gerade geguckt, bei Clubhouse immerhin noch mal 150 rübergekommen sind, sodass wir von 80 jetzt auf über 200 Leute gekommen sind. Aber trotzdem ist es ja eine Fachdiskussion am Ende und ich würde dich, Christian, zuerst und oder in der Reihenfolge, wie ihr wollt, Jörg, Thomas, habt ihr irgendwas gelernt aus dieser Diskussion? Seht ihr irgendetwas jetzt anders als vorher? Wer will anfangen?
Ich würde sagen, Jörg oder Thomas.
Dann fange ich an. Die Problematik hat sich dadurch eigentlich noch mal ein bisschen verschärft aus meiner Sicht. Wir wissen, was da läuft und wir wissen auch, wie schwierig es ist, damit umzugehen. Gleichwohl will ich mich nicht zum Richter darüber aufspielen, auch nicht durch ein sogenanntes objektives Gremium, welchen Journalismus ich als guten Journalismus empfinde oder nicht. Und ich tue mir schwer, eine Taz oder eine NZZ in die eine oder andere Richtung einzuordnen, auch wenn sie vielleicht manchmal über die Stränge schlagen, es fällt mir schwer. Aber das Dilemma ist da, wir müssen damit umgehen und nach Lösungen suchen, die werden wir nicht heute finden, aber vielleicht in näherer Zukunft.
Ja, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Ich fühle mich sehr bestätigt, weil ich seit vielen Jahren rumrenne und denke mir immer, wenn Unternehmen gesellschaftlich Verantwortung empfinden und wir haben sie automatisch, wenn wir Teil der Gesellschaft sind und einflussreich sind, wenn wir dieser Verantwortung gerecht werden, dann sollten wir in diesem diffizilen und sehr schwierigen Feld des Journalismus und der freien Rede und der freien Meinung Obacht geben, in welcher Art wir da agieren. Und bestätigt, dass das sicherlich nicht in der Hand von ein paar Mediaplanern sein kann, wer da drin ist, wer da gefördert wird und wer da nicht, sondern wir sollten diese Diskussion weiterführen, das lohnt sich.
Wolfgang,
also ich bin da komplett bei Jörg und Thomas. Also ich bin bestätigt drin, sagen, man muss dort mit unglaublich viel Fingerspitzengefühl reingehen. Es sollte auch nie der Eindruck entstehen werden, dass da jetzt eine Zensur nötig ist oder irgendwas. Aber ich freue mich jetzt auch drauf, was wir da so quasi, was die Uni Florida als Ansatz liefert, weil ich glaube, die Diskussion wird dann noch einen ganzen Grad konkreter, wenn man sich eben mal um einen Kriterienkatalog unterhält und dann wirklich sagt, aha, geht der zu weit oder geht der nicht zu weit. Also ich glaube, dass das wirklich, ich sehe die Notwendigkeit für die Diskussion, auch jetzt aus unserer Diskussion heraus. Und jetzt muss man den Schritt, glaube ich, gehen, um es ein bisschen konkreter zu machen.
Gut, Christian, wie geht's denn weiter? Also, wer jetzt interessiert ist von euch, erstens mal kann ich sagen, wer nur das Ende mitgekriegt hat und die ganze Diskussion hören will, kann das in 2 oder 3 Stunden bei turi2.de nachlesen oder auch nachhören, vor allem, weil wir es als Podcast mitschneiden. Wer weiterhin Diskussionen aus dem Bereich Journalismus, Medien hören will, kann zum Beispiel dem Turi2-Logo oder mir folgen. Christian, was macht ihr speziell in Sachen Media, das, was die Kunst der Werbeschaltung ist, in den nächsten Wochen?
Wir werden wie immer alle 2 Wochen weiter über das Thema diskutieren und uns so spannende Themen raussuchen wie heute. Wir hatten ja schon mal über Green GRP diskutiert, also auch in einem anderen Bereich, wo von Unternehmen Haltung verlangt wird. Also wir bleiben am Ball alle 2 Wochen an dieser Stelle, Mittwochmittag, Media Talk 12 Uhr. Und ich würde auch Danke sagen an alle, die mitdiskutiert haben. War sehr interessant, Dunja. Vielen Dank, Marie. Und danke an Thomas und Jörg fürs Mitdiskutieren, für Wolfgang als Gastgeber. Danke dir, Peter, für unsere Co-Moderation. Dann würde ich sagen, dann schließen wir an der Stelle und schicken alle in Mittag. Es sei denn, Peter, du willst noch ein letztes Wort loswerden.
Nein, ich bedanke mich auch für die Diskussion und danke auch den mit 30 haben wir angefangen, wir waren bei über 200, sind immer noch 150 da. Also Clubhouse ist offensichtlich nicht tot, wenn es spannende Themen gibt.
Dann danke. Jetzt ran an Sandwich und tschüss beim Club Sandwich.
Turi 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de/podcast sowie bei Spotify, iTunes und Deezer.